Tech und Rara.
User Experience ist einer der Hauptfaktoren, warum Menschen entscheiden, ob sie mit einem Unternehmen agieren wollen oder nicht. Ja? Und das sehe ich dann bei Mobility Services. Inzwischen ist ja auch Mobilität tatsächlich eher ein Service geworden. Ich kann mir meinen Link und Co. einfach nur monatlich mieten. Ich kann zu Miles gehen und sagen, ich hole mir da irgendwie einen Pass und habe gar kein eigenes Auto mehr, sondern nehme mir nur die überall rumsteht. Es sind alles nur noch Customer Experiences und die Menschen gehen dahin, wo es zum einen am einfachsten ist, wo es ihnen am meisten Mehrwert bietet, zum anderen aber auch, wo sie es einfach am besten anfühlt, ja, wo sie die beste Experience haben.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Herzlich willkommen zu Tech und Rara. Mein Name ist Moritz Stoll und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja regelmäßig mit ExpertInnen aus allen möglichen Bereichen und versuche mit denen gemeinsam rauszufinden, was ihren jeweiligen Bereich ausmacht, welche Fragen man sich darin stellen muss und welche Rolle Technologien darin spielen. Diese Woche habe ich mich mit Felix van der Sand unterhalten. Der ist CEO der Firma Kobe und beschäftigt sich mit Nutzererlebnissen und Markenerlebnissen. Konkret geht es ihm ganz doll darum, wie kann man so gewisse Werte und vor allen Dingen auch, Werte in die Interaktion mit einer Marke gießen. Und das hört sich natürlich jetzt nach so Hardcore, zwei Typen unterhalten sich über Marketing-Gelaber an, wie das so in einem Jahr der anderen Podcasts der Fall ist. Aber ihr kennt ja diesen Podcast, ich habe auf sowas gar keinen Bock. Und so ein Gespräch war es auch überhaupt nicht, weil Felix hat einen total coolen Take auf diese Themen. Der hat sich nämlich auch sehr viel mit den, ja, man könnte schon fast sagen, mit der psychologischen Komponente davon damit beschäftigt, wie wir Verknüpfungen entwickeln zu gewissen Bewegungen, Themen, Farben, was auch immer und wie wir sozusagen diese Verknüpfung nutzen können, um das auf einer anderen Ebene wieder auszudrücken. Also, keine Ahnung, sein Beispiel war, wenn ich jetzt Flexibilität und Spontaneität ausdrücken möchte, dann ist es irgendwie cool, wenn die Animationen einen gewissen Bounce-Effekt haben. Also in der Folge wird es ein bisschen deutlicher. Aber das fand ich irgendwie cool, weil man da so ein bisschen in diese Design-Themen auch einsteigen konnte. Und wir haben uns auch so ein bisschen natürlich über die Negativseiten des Ganzen unterhalten. Aber hat einfach irgendwie Spaß gemacht. Felix ist ein cooler Typ und das war eine angenehme Folge. Und jetzt habe ich schon wieder fast 2 Minuten Intro gemacht. Ich nehme mir jedes Mal vor, unter eine Minute zu kommen, aber ich kann mich halt nicht kurz fassen. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit der Folge. So, bevor es mit der Folge losgeht, habe ich aber noch ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor, dem MediaTek Lab. Das MediaTek Lab ist ein Förderprogramm des Media Lab Bayern. Hier können sich interessierte DeveloperInnen mit ihren Ideen bewerben, um Medienhäuser mit ihren Projekten zu unterstützen und digital voranzubringen. Dabei erhalten die DeveloperInnen verschiedene Förderung, um ihre Ideen umzusetzen. Im Media Tech Lab des Media Lab Bayern beschäftigen sich Tech Fellows, also ExpertInnen in verschiedenen technischen Bereichen, mit der Anwendung neuer Technologien für die Herausforderung der Medienbranche. Das Credo lautet dabei: entwickle heute das, was die Medienbranche morgen brauchen wird. Mit dem Media Tech Lab wird das Media Lab Bayern zu einer Art Vermittler zweier Welten. Medienhäuser können dabei Problemstellungen im Tech Lab platzieren und Developer können auf tatsächlichen Problemen aufsetzen und Open Source Lösungen bauen, die neueste Technologien für die Medienbranche nutzbar machen. Diese Lösungen können von der Branche entweder direkt angewendet werden oder sie dienen halt als Best Practices, als Inspiration und Vorbild, um die Umsetzung im eigenen Medienhaus gezielter anzugehen. Falls ihr Interesse habt, dann schaut bei Media Tech Lab oder dem Media Lab Bayern vorbei. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Felix van der Sand. Schön, dass du da bist.
Hallo Moritz, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Und zwar werden wir heute ja so ein bisschen über das Thema im weitesten Sinne, könnte man sagen, über User Experience sprechen, wo jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, was habe ich damit zu tun? Das Thema, wie du es mir erklärt hast und wie du dich auch damit beschäftigst, finde ich sehr spannend, weil es viel darum geht, wie kann ich eigentlich über die User Experience, also wie Leute im Grunde mit meinem Produkt, was wie auch immer das aussieht, interagieren, wie kann ich darüber vielleicht gewisse Werte vermitteln, die für meine Marke stehen. Das heißt, wir machen so ein bisschen Querschnitt durch Marketing, Design und Psychologie. Wir können das ein bisschen kritisch betrachten, weil man ja auch sich zum Beispiel die Frage stellen kann, kann ich aus einem schlechten Produkt eine tolle Experience machen? Was heißt das dann eigentlich, wenn ich das so mache? Da gibt es auf jeden Fall sehr viel, was wir uns irgendwie angucken können. Aber vielleicht fängst du erstmal an so ein bisschen, wie du das Thema wahrnimmst, beziehungsweise wie du auch zu diesem Thema überhaupt gekommen bist. Du bist ja, wenn ich das richtig sehe, du bist ja eigentlich Designer ursprünglich,
genau.
Ne?
Genau.
Ja.
Ich bin eigentlich tatsächlich sogar ein analoger Designer noch. Ich habe noch Produktdesign studiert an der Bauhaus-Uni in Weimar. Ich habe aber relativ schnell im Studium schon festgestellt, dass ich kein besonders guter formaler Designer bin. Deswegen habe ich mich auch dann zügig auf eher die theoretische Ebene begeben und habe mich schon immer dafür interessiert, was überhaupt passiert, wenn wir Produkte sehen, wenn wir sie benutzen, wenn wir sie spüren, anfassen. Und das hat mich dann auch nach dem Studium zu meinem ersten Job hier in München gebracht und dann auch relativ schnell in die Richtung, was ich mich für Themen wie Neurowissenschaften, Verhaltensökonomie interessiert habe. Und das dann haben wir dann am Ende auch mit unserer Agenturgründung zusammengebracht mit dem Thema User Experience Design, also das die Gestaltung von digitalen Produkten und Services. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das darf einfach nicht mehr aus dem Bauch heraus passieren. Ja, gute Designer gestalten schon aus dem Bauch heraus richtig, die haben dafür einfach ein Gespür. Und wir wollten einfach gucken, dass wir da ein paar Variablen, weniger variabel machen und einfach uns anschauen, wie bekommen wir tatsächlich nachvollziehbar auch argumentiert, warum wir auf eine bestimmte Art und Weise gestalten. Ja? Und dann war unser Absprungpunkt immer, guck mal, wir sind heute in einer fast komplett digitalen Welt. Mein Lieblingsbeispiel sind immer Banken. Überleg mal, wenn du jemanden fragst, wann warst du das letzte Mal in deiner Filiale von der Bank? Ja, das ist vielleicht einmal im Jahr, und vergleich das damit, wie oft du deine Banking-App benutzt. Ja, und das ist da, da geht es einfach hin, die Schnittpunkte oder Interaktionspunkte zwischen Unternehmen und den Nutzerinnen und Nutzern sind einfach digital geworden. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir dann digitale Produkte gestalten, dann müssen wir auch gucken, dass wir es zum einen zielgerichtet machen. Und was heißt zielgerichtet? Dass wir, am Ende haben wir gesagt, wir müssen die Marke reinbacken in die Experience. Ja? Weil Unternehmen sind am Markt und rufen in den Markt, wer sie sind, wofür sie stehen. Und Marken und Markenkommunikation ist ja in der Regel extrem gut abgestimmt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe. Ja, die wissen genau, dass ein zum Beispiel eine Automobilmarke Dynamik vermitteln sollte. Ja? Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr in den Markt ruft, ihr steht für Dynamik und eure Zielgruppe sagt, ja, die Marke finde ich gut, die passt zu mir, mit der möchte ich interagieren, dann haben wir gesagt, da müssen auch eure digitalen Produkte und Services, da muss auch dann die Dynamik drinstecken in dem Erlebnis. Und dafür haben wir eben seit den letzten 10 Jahren, oh Gott, schon so lange, eine Methode entwickelt, wie man das machen kann.
Okay, auf die Methode kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen, aber worauf ich gerne im Vorfeld einmal eingehen würde, ist dieses, ein Stück weit, ja, dieses, bleiben wir mal dem, wow, meine Sprache hat sich gerade komplett verabschiedet, bleiben wir mal bei dem Automobilherstellerbeispiel. Und zwar, hast du ja gesagt, ne, also keine Ahnung, eine Marke steht, irgendeine fiktive Automarke steht für Dynamik, also müssen eure Produkte auch irgendwie Dynamik vermitteln. Und da zum Beispiel finde ich, das ist, also bei dem Automobil, Beispiel bin ich zum Beispiel auch noch bei was sehr Haptischem. So, da bin ich vielleicht sogar bei dem Auto. Man sitzt in dem Auto, da gibt es ja auch Interfaces verschiedener Art, analog, digital, wie auch immer. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, also wenn ihr sagt, unsere Marke steht für Dynamik, dann baut halt dynamische Autos, die sich entsprechend benutzen lassen, und dann transportiert sich das ja mehr oder weniger von alleine, ne? Also das ist ja so, also klar, man kann natürlich viel über wie sich ein Knopf anfühlt oder wie sich vielleicht auch eine Animation anfühlt machen, aber könnte man nicht auch sagen, wenn Marken es schaffen, das Produkt, das sie bauen, wirklich so zu bauen, wie auch ihre Werte sind, dann müssen sie eigentlich gar keine extra Arbeit mehr daran investieren, die entsprechenden Werte da zusätzlich reinzubacken? Also ist das nicht, ginge das in einer idealen Welt nicht auch intrinsisch, oder bin ich da zu naiv?
Idealerweise schaffst du es, das, wofür deine Marke steht, an jeden einzelnen Touchpoint der Customer Experience reinzubacken. Ja, wenn du, das kann dann auch an der Customer Hotline sein. Das kann sein, wie sich die Mitarbeitenden in den Shops verhalten. Verstehe. Lädst du dich ja auch als Nutzer mit einer Marke auf, ja, ob ich jetzt Volvo wähle und eher so ein Gefühl von Sicherheit, das ist ja die Volvo-Marke, oder ob ich BMW wähle, weil sie für Dynamik und Freude am Fahren stehen und ich die Zielgruppe Business Athlete bin, ja, die sagt, also der Business Athlete, so wie der bei BMW heißt, der sucht sich keinen Volvo aus, weil der einfach ein performancegetriebener Mensch ist, der eben diese Dynamik dann auch verkörpern möchte, ja, und das ist ja eine Verlängerung des Selbst dann dieses Auto ganz oft, vor allem bei uns in Deutschland. Aber dann fahre ich einen schön gestalteten, extrem dynamisch wirkenden 5er BMW, habe noch schöne Felgen drauf gemacht, ein Zoll größer, und dann mache ich die App auf, um die Fernheizung anzumachen, und die App fühlt sich nach Windows 95 an, dann beschädige ich in dieser Interaktion die Marke. Weil ich habe eine ganz andere Erwartung, die Marketing und Branding aufgebaut haben. Und wie gesagt, die Touchpoints shiften sich immer mehr ins Digitale, und deswegen muss ich da so gut aufpassen, dass ich zum einen, was noch okay ist, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist eine generische Geschichte auslöse. Im schlimmsten Fall stehe ich aber für Dynamik und löse Sicherheit aus. Ja, die App fühlt sich eher so nach Sicherheit und Langsamkeit und Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit an. Dann passt meine Erwartung an die Marke und alle Erlebnisse mit dieser Marke nicht zu dem, was ich an dem Touchpoint erlebe. Und das ist ein Make-or-Break-Point sozusagen, weil heutzutage sind die meisten Interaktionen über digitale Produkte und Services. Und es gibt genug Studien, die sagen, User Experience ist einer der Hauptfaktoren, warum Menschen entscheiden, ob sie mit einem Unternehmen agieren wollen oder nicht. Ja? Mm. Und das sehe ich dann bei Mobility Services. Inzwischen ist ja auch Mobilität tatsächlich eher ein Service geworden. Ich kann mir mein Link und Co. einfach nur monatlich mieten. Ich kann zu Miles gehen und sagen, ich hole mir da irgendwie einen Pass und habe gar kein eigenes Auto mehr, sondern nehme mir nur die überall rumsteht. Es sind alles nur noch Customer Experiences, und die Menschen gehen dahin, wo es zum einen am einfachsten ist, wo es ihnen am meisten Mehrwert bietet, zum anderen aber auch, wo sie es einfach am besten anfühlt, ja? Wo sie die beste Experience haben. Weil ich sage immer, wir verbringen unsere Zeit gerne mit Menschen, die uns positive Energie geben, ja, und ein positives Gefühl. Und genauso ist es auch mit Interfaces und den Marken dahinter. Ja, wir wollen unsere Zeit nicht vergeuden, vor allem in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wo wir langsam verstanden haben als Nutzer, okay, ich habe 24 Stunden am Tag, davon würde ich gerne 8 bis 9 schlafen, idealerweise, ja. Mhm. Und den Rest habe ich Arbeit, Familie, und dann habe ich halt noch Instagram oder andere Services, und inzwischen haben die Menschen verstanden, Aufmerksamkeit ist was Endliches, und das gebe ich nur den Produkten und Services und dann immer mittelbar die Marke dahinter, das Unternehmen, die mir wirklich, die sich gut anfühlen, die mir einen Mehrwert bieten.
Ja, okay. Nee, gut, das verstehe ich. Also es geht sozusagen gar nicht darum, etwas einfach grundsätzlich etwas zu vermitteln, sondern das, was da ist, an die Punkte zu bringen, wo man das normalerweise nicht sofort spürt. Also wenn wir jetzt bei Carsharing ist ja auch ein gutes Ding, da könnte man ja zum Beispiel so einen Wert wie Freiheit, ne? Also es gibt einmal eine große Flexibilität und Freiheit, man hat diese Parkplatzsuche vielleicht, wie auch immer, und zu sagen, aber wenn du dann irgendwie bei irgendeiner Konfigurationsmöglichkeit aus 3 Einstellungen wählen kannst und es fühlt sich alles total beengt an und es transportiert sich dieses Freiheitsgefühl nicht, dann verschenkt man da was. Okay, das verstehe ich.
Ganz genau.
Ich würde jetzt, okay, perfekt. Ja, dann habe ich jetzt irgendwie ein besseres Bild davon. Wir können später, also das würde ich tatsächlich gerne später nochmal aufgreifen, nochmal über so Themen wie, wenn wir so über ein bisschen bedeutsamere Werte wie zum Beispiel soziale Verantwortung oder Nachhaltigkeit reden, weil da, glaube ich, kann man diese Werkzeuge auch gut einsetzen. Aber bevor wir das machen, macht es wahrscheinlich Sinn, dass wir uns einmal der entsprechenden Methode zuwenden, wie man denn jetzt als Marke, das ist ja das, was ihr ja macht und was ihr auch entwickelt habt, dafür sorgt, dass eben genau das funktioniert. Also wie kriege ich das jetzt hin? Ich denke die ganze Zeit, also zum Beispiel als dieser Podcast hier, der für Neugierde steht, für Wissensdurst, für ich habe Bock, Sachen zu verstehen, Komplexität runter zu reduzieren. Das sind so die Werte, die dieser Podcast hat. Wie kann man jetzt als Marke dafür sorgen, dass sich diese Werte auch an anderen Stellen transportieren? Also erstmal Frage möglichst offen zu stellen.
Ja, sehr gut. Du schaust dir erstmal an, welche Touchpoints habe ich überhaupt. Ja, du hast jetzt hier einen sehr starken Audio-Touchpoint. Ja, du könntest also dir überlegen, wie ist meine Tonalität? Baue ich mir möglichst viele Themen ein, die inspirierend wirken? Spreche ich inspirierend, vielleicht in kurzen Sätzen, viele Call to Actions? Ja, das ist auch mal auf der verbalen Ebene. Dann kannst du dir nachher bei deinem Podcast-Cover überlegen, wenn du sagst, ich möchte für Inspiration und Zerstreuung im besten Sinne stehen, dann arbeitest du natürlich mit bunten Farben, mit vielleicht Transitions, ist bei einem Podcast-Cover nicht, aber ich denke schon in Richtung App oder Bewegung, ja, mit Transitions, wo etwas Überraschendes passiert, ja, wo nicht unbedingt alles vorhersehbar ist, womit man zum Beispiel wieder bei einer Banking-App nicht arbeiten sollte. Ja, da sollte nicht irgendwie Zerstreuung und Dynamik drin sein. Zum Beispiel Transition, also Motion ist ein ganz wichtiges Thema, wie sich Dinge bewegen. Bei einer Banking-App, wenn ich eine Transition habe, stell dir vor, da ist ein, du drückst auf einen Button und der nächste Screen fährt so langsam rein wie so eine Tresortür und rastet so ein. Ja? Mhm. In einer Transition habe ich den Wert Sicherheit, Nachvollziehbarkeit reingebacken. Wenn ich jetzt eine Mobility-App bin oder willst für Zerstreuung stehen, dann fliegt da vielleicht irgendwas weg. Ich kenne so ein Beispiel, da ist so ein kleiner Button, da ist ein kleiner Papierflieger drauf. Wenn du drauf drückst, dann fliegt der so rum und aus dem Screen raus und kommt oben wieder rein und faltet sich dann im Menü auf. Komplett andere Geschichte. Mach das nicht als Bank, ja?
Nee, wirkt ein bisschen verspielt.
Aber wenn du sagst, ich will für Zerstreuung stehen, dann ist das genau das Richtige. Und ich fange mal beim Thema Motion an. Wir haben einfach gelernt, das kommt noch aus der Steinzeit, wenn sich in unserem Sichtfeld etwas bewegt, dann ist es in der Regel etwas, was wir essen können oder etwas, was uns essen will. Das heißt, wir sind darauf geprimed, auf Bewegung zu reagieren. Deswegen ist es so furchtbar, in den USA auf ein Date zu gehen in einem Restaurant. Da hängen überall Fernseher. Ja? Und es ist so schwer, sich in einem Raum voller Bewegtbilder um dich herum auf den Gesprächspartner zu fokussieren. Aber das ist einfach tief in uns drin. Und deswegen ist es so wichtig, allein schon auf eine einzelne Transition zu schauen. Und jetzt um auf die Methode zu kommen. Wir haben uns was angeschaut, das heißt empirisches Wissen. Ja, das ist etwas, das baut sich vor allem in den ersten 7 Jahren unseres Lebens auf. Da lernen wir die Bedeutung der Dinge. Da lernen wir, wenn am Sonntag die Schwiegermutter zu Besuch kommt, dann wird das feine Porzellan rausgeholt, dann trinken wir aus einer schönen Kaffeekanne, wird dann eingeschenkt und wir trinken Kaffee aus diesen feinen Tässchen, die man mit so einem feinen Griff anfasst, ja. Und wenn ich den Papa auf der Arbeit besuche, dann hat er irgendwie so eine 2-Liter-Tasse, klobig, da steht I'm the Boss drauf. Aber irgendwie geht es auch beide Male darum, Kaffee in den Körper zu führen. Ja? Aber wir haben gelernt, die Dinge haben in unterschiedlichen Kontext, unterschiedlichen Situationen, unterschiedliche Bedeutung. Und das lernen wir in diesen ersten 7 Jahren. Da formt sich die sogenannte Statistik der Umwelt. Und genau mit diesen gelernten, mit sogenannten mentalen Konzepten können wir eben arbeiten. Etwas, was sich schnell bewegt, deswegen kursiv gestellte Schriften, die scheinen so nach vorne zu fallen, wie so ein Starter im Startblock. Ja? Kursiv gestellte Schrift, schau dich in der Sportwelt um, ist immer etwas, was Dynamik überbringt als Nachricht. Ja? Es kann auch stehen. Ja? Einfach nur eine Schrift, ein Wort mit kursiv gestellter Schrift. Und da gibt es dann tausende von Beispielen. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist, wie bekomme ich so einen Wert wie eine Premium-Positionierung in ein Design reingebacken. Ja? Ja. Nehmen wir das Beispiel Apple. Apple hat als eine der wenigen Marken diesen fantastischen Spagat geschaffen zwischen, wir sind so ein Gefühl von Kreativität, Unabhängigkeit, ein bisschen anders sein, think different, ja. Und auch so ein bisschen rebellisch sich abspalten. Damit haben die ja schon in den relativ vor vielen Jahren angefangen. Und trotzdem sollst du 3.000 Euro für einen Laptop ausgeben. Ja? Also eine Premium-Positionierung. Die müssen es also schaffen, an jedem einzelnen Kontaktpunkt den Menschen klarzumachen, wir sind Premium, aber es ist wichtig, dass du dich mit unserer Marke auflädst. Deswegen haben die sich auch meiner Meinung nach mentale Konzepte angeschaut und haben zum Beispiel, wenn du dir die Apple-Produkte anschaust, um das Logo drumherum ist immer möglichst viel Weißraum. Ja? Nichts kommt diesem Logo zu nahe. Wenn du in den Apple Store gehst, ist hier ein MacBook, dann ist relativ viel physischer Platz, dann kommt das nächste. Mach das als Mediamarkt-Manager, brauchst du morgen nicht mehr reinkommen. Ja, da muss alles dicht aufeinander und Absatz, Absatz, Absatz.
Aber da sind ja auch, also das ist witziger, wenn ich kurz einhaken darf, oder?
Ja.
Da musste ich gerade dran denken, weil ich mich schon mal früher immer gefragt habe, weil Mediamarkt ist ein gutes Beispiel, die Ästhetik von Mediamarkt ist nicht schön im klassischen Sinne. Man denkt ja nicht, oh, das sieht toll aus. Das ist ja eigentlich hässlich, voll, überladen. Aber irgendwie ist meine Assoziation immer zu diesen Preiskatalogen, die früher so in der Zeitung drin waren, wo halt die Angebote drin standen.
Ja.
Und das dafür steht ja Mediamarkt auch billig, ne?
Das wollen die ja auch, genau.
Ja, ja,
du brauchst nicht, einen Mediamarkt wie ein Boutique-Hotel einrichten, dann sagen die Leute, hä, ich komme doch hier für ein Schnäppchen her. Das passt dann nicht zusammen. Aber bei Apple gehst du, es gibt bei Apple keine Discounts, kriegst kein Schnäppchen. Deswegen gehst du da rein und überall ist Weißraum, Platz. Und das haben wir einfach gelernt. Und da wird es dann einfach mega spannend, das Thema liebe ich, weil wir haben gelernt, dass Weißraum für Distanz und Exklusivität steht. Ja? Überleg mal, Die Könige früher, die haben sich erstmal physisch erhaben auf den Thron gesetzt. Die waren höher als das Volk. Ja, und das haben wir auch gelernt. Was weiter oben ist, ist besser. Erster, zweiter, dritter. Erst das oben, dann kommt der zweite, dann kommt der dritte und dann der Rest. Mhm. Und die hatten aber auch immer zwischen sich und dem Volk möglichst viel physischen Raum gelassen. Mhm. Macht der Papst heute noch. Der sitzt, ist oben auf seinem Balkon, ja, fast näher am Himmel als am Volk. Und zwischen ihm und dem Volk ist auch möglichst viel physischer Raum. Wenn jemand einen Talk gibt, der steht auf der Bühne und zwischen diesem Speaker und dem, den Zuhörern, Zuschauern, ist Weißraum, physischer Platz. Wir haben also gelernt, wenn zwischen Subjekt oder Objekt viel Platz ist, zwischen dem Subjekt und oder dem Objekt und der Umwelt, dann ist dieses Subjekt oder Objekt in dem Moment etwas Besonderes. Das ist das distanziert sich, ja, es ist exklusiv. Und diese, interessanterweise, wird diese physische Distanz und emotionale Distanz im gleichen Hirnareal verarbeitet. Ja, für uns ist es das Gleiche. Deswegen, das sehen wir auch ganz viel in unserer Sprache. Man sagt, meine Mitgründer und ich, wir stehen uns total nah. Heißt nicht, dass wir Tag und Nacht nebeneinander stehen, zum Glück, sondern wir nutzen das Konzept der physischen Nähe, um emotionalen Zustand zu beschreiben. Der Typ hat einen scharfen Verstand. Der kann nicht mit seinem Verstand Salami schneiden, ist ja kein Zauberer, aber wir benutzen dieses Konzept dass du in der Lage bist, scharf Gedanken zu trennen und zu ordnen, physisch scharf, um das auch emotional zu beschreiben. Und genau damit können wir arbeiten. Im analogen Design, wie gesagt, auf den MacBooks hinten drauf, viel Platz um das Apple-Logo drumherum, aber auch in einem Anmeldescreen, je mehr Weißraum wir benutzen, umso mehr steht das für Exklusivität. Deswegen siehst du bei den Premium-Marken, dass die immer ganz viel Weißraum benutzen. Und so sind wir rangegangen und haben geguckt, bevor wir jetzt anfangen, uns ein Konzept zu überlegen für eine App oder eine Web-App, was immer es auch ist, haben wir erstmal gesagt, hey, was ist denn die Geschichte, die ihr erzählt, ja, die ihr in den Markt ruft? Und haben dann geguckt, was sind eure Markenkernwerte, dynamisch, empathisch, was auch immer. Haben geguckt, was ist dieses empirische Wissen und was sind digitale Codes, diese Markenwerte sozusagen auslösen. Und so arbeiten wir. Deswegen können wir überspitzt gesagt heute jeden Pixel, jede Transition, jedes einzelne Element, jede einzelne Interaktion aus einer Markenpositionierung ableiten und können dann auch sagen, okay, Unternehmen XY, du stehst für die Markenwerte dynamisch, leicht und empathisch. Und dann können wir an unterschiedlichen Interaktionspunkten, eine App jetzt nochmal als Beispiel, dann auch unterschiedliche Markenwerte hervorheben. Ja, bei einem Anmeldescreen vielleicht Leichtigkeit. Du willst vielleicht hinten, wenn es darum geht, etwas zu kaufen, mehr Sicherheit auslösen. Und so kannst du im Prinzip an der ganzen Customer Journey entlang immer gucken, wie möchte ich denn gerade, dass sich das Ganze anfühlt und immer auch auf Basis der Marke. Ja? Weil am Ende, letzter Satz dazu,
ist gut.
Ich benutze immer gerne das Bild, dass Interfaces eigentlich Gesichter sind. Ja? Im Englischen steckt sogar ein Wort drin, Interface. Weil jedes Mal, wenn wir mit Menschen interagieren, lesen wir unterbewusst und automatisch Gestik, Mimik, Sprache. Wir fragen uns die ganze Zeit unterbewusst und sekündlich, was bedeutet diese Information für mich, dass dieser Mensch sich gerade so verhält. Und das Gleiche passiert mit Interfaces. Sobald wir eine App benutzen, auf eine Website surfen, wollen wir unterbewusst verstehen, was bedeutet das für mich, wie fühlt sich das für mich an und fühlt es sich richtig an. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, das, glaube ich, macht heute eben den Unterschied, ob sich eine Experience passend zu den Bedürfnissen des Nutzers oder der Nutzerin anfühlt. Ja, und das müssen wir schaffen, dass sich das passend anfühlt. Und dafür ist das Brand aus einer Marke abgeleitete User Experience Design meiner Meinung nach eben sehr gut geeignet und funktioniert auch sehr gut.
Okay, verstehe. Also im Grunde die ganz grundlegende Annahme ist, du kannst mehrere Bilder einer Emotion zuordnen. Also, ne, auf der einen Seite habe ich vielleicht den Weißraum, auf der anderen Seite, ne, also ein Apple Store sieht auch immer ein bisschen aus wie ein Kunstmuseum und schon habe ich das Gefühl, das sind exklusive Kunstwerke und nicht mehr einfach nur irgendein Laptop, der ein bisschen zu teuer ist für das, was er kann. Okay, verstehe. Jetzt kann man aber ja sagen, also das ist ja im Grunde das, was Werbung schon sehr, sehr lange macht, ne? Also ich will das jetzt gar nicht in eine Schmuddelecke ziehen, aber zum Beispiel, ich glaube, man sollte das auf jeden Fall mal mit besprechen. Der Marlboro Cowboy ist so ein klassisches Beispiel, finde ich.
Perfektes Beispiel. Oder der Beck's Trimaster, der für Freiheit steht. Das sind diese klassischen, ikonischen Werbeideen.
Genau, die Jeva am Strand genau. Und bleiben wir mal bei dem Marlboro-Mann, weil ich finde, das ist sehr eindeutig, weil da das so ein bisschen ad absurdum geführt wird. Also es ist ja auch gar nicht jetzt auf die Experience bezogen, würde ich sagen. So die ist da, also das, was ihr macht, ist ja das wirklich auch in die, also nicht das, was Marlboro macht, aber diesen Ansatz zu sagen, ich nehme dieses implizite Wissen, das, was unser Unterbewusstsein Dingen automatisch zuordnet, nehme ich und pack das in auch Interaktionen rein. Das ist ja nochmal ein anderer Take da drauf. Ja. Aber bei dem Marlboro-Beispiel, da sind ja so die Werte Freiheit, Selbstbestimmung, im weitesten Sinne würde ich sagen, da auch ein bisschen Coolness, Männlichkeit, aber eine Zigarette macht weder frei, noch selbstbestimmt, noch männlich.
Ja.
Und
die macht nur tot.
Genau, die macht einfach nur tot und krank und mega süchtig. Wie geht das zusammen, dass man auf der einen Seite, oder wie geht man damit um? Weil das ist ja die große Gefahr, wenn man diese Mechanismen versteht, dass man ja auf einmal Dingen auch Sachen zuordnen kann, die gar nicht da sind. Und das ist jetzt, ne, wenn ich jetzt einem Wasser ein Freiheitsgefühl zuordne, dann ist es, trinke ich halt immer noch nur ein Wasser. Aber ne, bei Zigaretten zum Beispiel ist es vielleicht was anderes. Oder jetzt auch aktuelles Beispiel, diese Elfbars, ne? Das ist ein Gadget, das ist cool, das ist auch, also IQOS, diese ganzen Dinger, das ist ja auch, das vermittelt eine Exklusivität, auf einmal habe ich ein cooles Device. Wie kann man dem entgegenwirken? Weil das ist ja dann wiederum genau die Gefahr dieser Technik.
Absolut.
Ja.
Also alles, was du aus der Wissenschaft lernen kannst, kannst du natürlich zum Guten und zum Schlechten einsetzen. Also das ist genau wie KI, was auch immer jetzt kommt, ist immer die Frage, welche ethischen Grundwerte und Orientierungspunkte gibst du dir? Ja? Also, und die Werbung hat das natürlich schon lange gewusst. Es hat mit Lucky Strike angefangen. Und daher kommen auch ganz viele dieser Erkenntnisse aus dem Neuromarketing. Ja, Neuromarketing ist darauf ausgelegt, auch Bedürfnisse zu erzeugen, die eigentlich gar nicht ursprünglich da sind. Und das noch zu verstärken. Und es gibt auch im User Experience Design bei uns gibt es auch Dark UX Patterns. Also es gibt auch natürlich die Unternehmen, die das zum Nachteil der Nutzerinnen und Nutzer anwenden. Sagen wir es mal so, ja, du kannst das einsetzen, um eine positive Marke nochmal in der Experience stärken. Du kannst das aber auch nutzen, um Nutzerinnen und Nutzer zu etwas, zu einer Handlung zu bewegen, zu einer Interaktion zu bewegen, die sie eigentlich gemacht hätten. Und das gibt es genau. Da gibt es, wie gesagt, diese Dark UX Patterns. Es gibt das Roach Motel, nennt sich eins dieser Patterns, dass du einfach, sobald du irgendwo ein Abo abgeschlossen hast, musst du irgendeine Hotline anrufen, die ungefähr eine halbe Stunde die Woche besetzt ist, um zu kündigen. Also es ist maximal schwer zu machen, aus einem Service rauszukommen. Es gibt Sneak into Basket. Wollte ich mir wieder mal einen Flug buchen, privaten, perfektes Beispiel, Reisebuchungsseiten. Auf einmal ist da irgendwie eine Reiserücktrittsversicherung angeklickt, die du im Leben nicht brauchst, die ähnlich covern würde. Es gibt so Sachen wie Confirm Shaming, wo dann draufsteht, nein, ich verzichte lieber auf meinen Rabatt von 20%, wenn du dich nicht zum Newsletter anmeldest. Lauter so Sachen, wo du eigentlich sagst, nee, der Newsletter wollte der Nutzer oder die Nutzerin nicht, aber du versuchst ihn die ganze Zeit noch in über solche Patterns einfach die psychologischen Bedürfnisse und wie einfach das der Mensch funktioniert, das auszunutzen. Die Gefahr hast du in der Werbung, im Design, die ist einfach da. Und da musst du dir selbst als Designer überlegen oder als Dienstleister, was sind meine ethischen Standards, denen ich folgen möchte. Ja? Und dann, dann musst du dir halt überlegen, ob du für Unternehmen arbeitest, die ihre Nutzer eher zu Abhängigen erzielen und die auf Basis von Dark UX Patterns auch arbeiten.
Ja, nee, genau, also ich, um das kurz darzustellen, ich wollte das jetzt gar nicht der Methode zuschreiben, weil das ist ja, wie du sagst, erstmal einfach eine Erkenntnis und so funktionieren menschliche Gehirne und das kann man ja, wie du auch gesagt hast, für total viel coole Sachen nutzen und gute Dinge irgendwie auch nach außen transportieren. Und für ganz viel, was auch einfach komplett wertfrei ist, so, ne? Also ich finde, das Wasserbeispiel ist so, du bist beides Wasser und du kaufst das eine, weil es dich irgendwo mehr abholt und aber es ist effektiv, ne, Wasser oder Wasser. Aber ich glaube, was gut ist als Konsument, oder das ist meine These, ist, dass man sich dieser Pattern halt auch ein Stück weit bewusst wird, ne? Weil in dem Moment, wo ich verstehe, wie ich auf Dinge reagiere und dass, wenn ich beispielsweise etwas mit viel Weißraum sehe, dass ich das Gefühl, das ist irgendwie exklusiv, Und mir irgendwie darüber im Klaren bin, Moment, meine Assoziation muss nicht immer zu dem tatsächlichen Produkt passen. Also es kann auch sein, dass genau das bei mir gerade ausgelöst wird. Das, glaube ich, kann dann auf der anderen Seite helfen, auch eine fundiertere Kaufentscheidung teilweise zu treffen und die auszusortieren, die sozusagen Dinge ihren Produkten oder ihren Marken zuschreiben, die effektiv gar nicht da sind.
Ja. Ja, und da ist halt gerade nochmal so zum Beispiel Werbung, da ist halt diese Linie. Es gibt, ich glaube, ich weiß es nicht, es gibt 60, 100 Mineralwassersorten. Ja, und du kannst in Deutschland wunderbar Leitungswasser trinken. Und das im Leben wird niemand über einen Blindtest den unterschiedlichen Geschmack rausschmecken. Oder eine unterschiedliche Perlage oder was auch immer. Ja. Am Ende ist es, ob ich mir ein Evian kaufe oder ein Wasser vom Discounter. Weiß ich nicht, ob das wirklich der Großteil der Konsumentin raus, Konsumenten, Konsumentin ausschmecken würde. Also da ist der einzige Unterschied ist die Marke. Ja.
Ja,
und dann auch bei dem ganzen Thema, wie gehe ich damit in der Lebensmittelindustrie? Da ist jetzt Verbraucherschutz versus Lebensmittelindustrie. Da darf jetzt Werbung für Zuckerhaltiges an Kinder verboten werden oder nicht? Es ist ja ein Riesengerangel. Aber da ist am meisten schwarze Magie auf jeden Fall am Werk.
Ja, total. Und natürlich was die ganzen Nachhaltigkeitsthemen angeht, ne? Also wenn irgendwo was Grünes ist und da sind irgendwie viele Blätter und es wirkt alles ein bisschen natürlich und Kork und was auch immer, denkt man schon, toll, das ist ja, die machen ja richtig viel. Ja, aber um nochmal auf die Methode zurückzukommen, was mich interessiert, ist tatsächlich die Frage, wie messbar das dann am Ende ist, weil vielleicht um zu erklären, wie ich auf die Frage gekommen bin. Netzpiloten, das ist ja, den Netzpiloten macht ja diesen Podcast und die waren in den 90ern, Ende 90er, Anfang 2000er, wurde das immer größer und die hatten, ne, da war so dieses Wir erkunden das Internet und Netzpiloten, da ist dann diese Flugzeugmetapher und da war auf der Website, zwar weit vor meiner Zeit, aber eine große Flash-Animation von einem Flugzeug, das da rumfliegt. Und das ist ja so in your face, ich vermittle meine Werte. Ja. Also das ist so, heute wirkt es so ein bisschen albern. Damals war es cool und technisch neu und so. Ja. Und es hatte ja auch, ich glaube, Spiegel hatte ja auch so eine weirde Cockpit-Animation auf der Startseite und so. Das, wovon wir jetzt reden, über kleine Bewegungen, Transitions, das ist ja sehr subtil. Wie messbar ist dieser Effekt? Ist dieser Effekt immer erforscht? Ist es dann auch ein bisschen guessing, dass das funktioniert? Kann man das auch in der Entwicklungsphase von Produkten, kann man das vernünftig messen? Wahrscheinlich, aber wie?
Ja, das ist tatsächlich für uns auch der heilige Gral und das ist wesentlich komplexer, als man sich das so vorstellt. Wir können nicht einfach eine App in ein Panel reingeben und die sagen, wow, das hat sich jetzt aber dynamisch angefühlt. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Unis zusammen, hier mit der LMU in München, mit der TH in Ingolstadt, wo wir genau an diesem Thema arbeiten, weil wenn wir das geknackt haben, dann können wir natürlich vorne sagen, hey, guck mal, Marke XY, wir backen dir die Werte dynamisch und leicht in deine App und hinten im Panel poppt raus, dass 90% der Nutzenden Leichtigkeit und Dynamik assoziiert haben. Und da arbeiten wir mit unterschiedlichen Methoden daran, kannst du qualitativ machen, kannst du aber auch quantitativ machen, also mit Interviews und versuchen wirklich rauszuhören, was jetzt da gerade passiert. Aber du bist immer auch das ist immer das Problem bei solchen Studien oder bei solchen Versuchen, dass das immer in einem künstlichen Umfeld ist. Also wir haben den heiligen Gral noch nicht. Wir können es noch nicht beweisen. Wir können uns annähern und sagen, tendenziell fühlt sich das für die Nutzenden so an. Ja, und es ist auch ganz oft, ist es ja Common Sense, dass du sagst, guck mal, ich habe hier eine schnelle Bewegung, natürlich fühlt sich das dynamisch an. Also das ist auch das Schöne, dass wir im Entwicklungs-, im Designprozess gemeinsam mit den Unternehmen dann ein gemeinsames Vokabular finden, eine gemeinsame Sprache finden und wir nehmen auf jeden Fall schon mal die Geschmacksdiskussion raus aus dem Design, aus dem Designprozess und das ist schon mal ein Riesen-Win für die meisten, ja, dass wir nicht wochenlang verbringen, dass jemand sagt, boah, der neue Trend ist aber orange, wir machen jetzt runde Ecken, weil alle auf Dribbble, das ist so eine Designer-Plattform, machen jetzt runde Ecken. und das rauszunehmen und zu sagen, nee, wir machen runde Ecken, weil wir für Empathie stehen und weil wir gelernt haben, dass Empathie was mit Wärme zu tun hat und eben nicht kantig zu sein und abstoßend, sondern rund, warm und etwas an dem, dass man sich quasi ankuscheln kann, überspitzt gesagt, ja. Das bringt schon sehr, sehr viel in diesen Gestaltungsprozess positiven Impact hinein. Und am Ende ist es auch immer sehr gut nachvollziehbar mit gesundem Menschenverstand, warum das hier, warum wir so gestaltet haben und warum das so funktioniert. Aber ja, an der richtigen, wissenschaftlich fundierten Verifizierung arbeiten wir noch. Und das, da wollen wir auch nicht rausgehen mit etwas, was halbgar ist. Das haben wir immer gesagt. Deswegen haben wir auch über die Methode jetzt zwei Fachbücher geschrieben. Im zweiten haben wir schon angedeutet, in welche Richtung wir gehen würden. Aber bevor das nicht richtig sauber ist, wissenschaftlich, arbeiten wir daran weiter.
Ja. Die Fachbücher, wie heißen die?
User Experience Identity ist das.
Ja, ist das sorry, erste, du kannst genau jetzt kurz dafür Werbung machen, genau, das wollte ich sagen.
Okay,
ja.
Werbeblock startet. User Experience Identity ist das erste bei Springer Gabler. Das ist relativ schlank und kann man gut wegsnacken auf Deutsch. Und dann haben wir nochmal für Springer Nature, für den internationalen Verlag, das nochmal ordentlich aufgebohrt mit einem mit Gastbeiträgen von einem Professor von der THI auch. Das heißt, User Experience ist Brand Experience.
Cool.
Und das ist dann für die, die ja richtig sich reinfräsen wollen in die und auch mentale Konzepte, Conceptual Consumption. Für populäre Literatur sozusagen würde ich empfehlen Bücher von Dan Ariely, auch wenn er es ein bisschen Probleme bekommen hat, weil er mit seinen Studien selber dann doch nicht so sauber war am Ende. Aber der hat gute Bücher geschrieben, Predictably Irrational, auch darüber, wie irrational wir ganz oft handeln. Und das ist einfach, da schmunzelt man permanent auch über sich selbst, weil der ganz viele Beispiele bringt, wo man sich selbst dabei ertappt, dass man vollkommen irrational handelt. Ja. Wir halten uns immer für so vernünftig und rational in allem, was wir tun, das stimmt gar nicht.
Nee, das stimmt. Das kann man ja an sich selber, es gibt ja immer wieder so Sachen, wo man auch teilweise ja immer wieder was macht. Man denkt, warum? Also so im ganz alltäglichen, klassisches Beispiel dieses, ja, guten Appetit, und dann sagt man zum Kellner, danke gleichfalls. Das ist ja so, also da erwischt man sich dabei, dass man in der Situation gerade nicht super rational war und auch einfach nicht alle Informationen hatte. Okay, also User Experience ist Brand Experience und User Experience Identity, zwei Bücher, Springer Verlag, das beruhigt mich, weil ich finde, ne, wenn du jetzt sagst, ja, haben wir da selber irgendwie ein E-Book rausgebracht, auch cool, aber so Springer ist auch wirklich ein guter Verlag und so, das ist, also, da weiß man
und die. Und vor allem nochmal das zweite, Springer Nature, das muss schon wissenschaftlich Hand und Fuß haben, da kann man nicht hudeln.
Ja.
Deswegen waren wir auch echt, echt stolz, dass die gesagt haben, ja, lass uns das zusammen machen.
Ja, voll cool. Also dann, genau, verlinken wir natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Ich musste auch in unserem Vorgespräch viel denken an hier Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, weil das ja auch, ich meine, es ist halt auch Psychologie und es geht ja eigentlich auch darum, wie Denksysteme funktionieren und so. Und da finde ich dieses Beispiel so gut, dieses, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig zusammenkriege, aber, ne, also es gibt doch, vielleicht ist es auch gar nicht von ihm, aber ich finde, es passt gerade irgendwie rein. Es gibt doch dieses, eine Frau ist irgendwie unabhängig, selbstständig und arbeitet. Und eine Frau ist unabhängig, selbstständig, arbeitet und würde sich selbst als Feministin bezeichnen. So, was ist wahrscheinlicher? Und da würden die meisten Leute automatisch sagen, letzteres, weil das so Werte sind, die zusammenpassen. Aber effektiv ist ersteres wahrscheinlicher, weil es einfach eine Kondition weniger ist. Das heißt, die Menge der möglichen Menschen, die in diese Kategorie fallen, ist tendenziell größer. Und das, finde ich, ist so ein gutes Beispiel für dieses, dass manchmal das, was man in der ersten Situation denkt, gar nicht immer das Richtige ist. Und ich meine, genau diese assoziativen Sachen, das ist ja das, worüber wir gesprochen haben, ne? Also gewisse Dinge verbinde ich automatisch mit etwas und das muss gar nicht so sein. Und ich finde super interessant oft, wie sich das, also das hast du ja auch angebracht, wie sich das in Sprache wiederfindet. Also wie teilweise die sprachlichen Bilder, die man benutzt, auch so ein Aufschluss darüber geben, wie man über Dinge denkt, ohne dass es jetzt super konkret ist, aber das finde ich, ja, dieses zum Beispiel, wir stehen uns nah, man steht ja oft gar nicht nah, ja. Oder Leute, die so diese Formulierung, Büro ist Krieg, also so Stromberg-Style, das ist ja auch, das lässt halt auch immer tief blicken, so, okay, du nimmst das wohl so wahr, ja.
Absolut. Deswegen Framing, ja, also das ist ja auch in der Kommunikation sehr beliebt und ein schönes Beispiel dafür ist auch, es gibt also physische und emotionale Weichheit allein schon in der Art und Weise, wie du ein Wort schreibst. Ja? Man hat Nutzern, Probanden zwei Formen gezeigt, eine so eine wolkige Form eine so eine zackige, wie so eine zackige Sprechblase, ja, wie so ein Stern. Und haben gesagt, welche davon heißt Takete, welche davon heißt Maluma. Und dann haben wir gesagt, Takete. Weil es scharf klingt, ist die scharfe Form und Maluma ist die weiche Form. Das ist auch wieder ein Beispiel dafür. Deswegen, wenn du sagst, wenn du jetzt als nächstes ein Romantic Podcast Format startest, ja, dann solltest du vielleicht möglichst viel mit weichen Worten arbeiten. Das wäre eine Möglichkeit, deine Markenpositionierung in dieses kleine Fragment deiner Kommunikation rein einzubetten. Und deswegen, es gibt so viele, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und als Designer ist das natürlich mega spannend. Du kannst wirklich gucken, in welchen Moment der Interaktion möchte ich welches Erlebnis reinbacken. Und es macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, es erfordert auch oft, dass man wahrscheinlich von seiner eigenen Prägung, die das hervorgebracht hat, auch manchmal ein Stück zurücktritt. Also sagt, mir gefällt das jetzt vielleicht besser, aber objektiv gesehen, dieser Wert vermittelt sich durch das und das vielleicht irgendwie besser. Also wähle ich jetzt das, obwohl es vielleicht, ne, also ich könnte mir vorstellen, als Designer designt man manchmal auch für Dinge, wo einem die Werte zum Beispiel nicht so zusagen. Also man sagt, ich bin jetzt hier nicht der Business Athlet, so, das ist einfach nicht, wer ich bin, aber ich muss jetzt dafür diese. Wie schwer fällt dir das oder das zu tun?
Na, ich seit Tag 1 darf ich gar nicht mehr designen, weil ich so ein schlechter Designer bin. Ich kann nur gut drüber sprechen und nachdenken. aber unseren Designern und Designerinnen hilft es enorm, weil du kannst natürlich, jeder Designer hat so einen eigenen Stil schon entwickelt, Und früher kamen Kunden zu uns und haben gesagt, wir bauen jetzt eine Mobility-App für eine Automobilmarke. Lass mal eher auch Männer da draufsetzen, weil die gestalten nochmal ein bisschen mehr mit mehr, da steckt dann mehr Präzision, ein bisschen mehr Härte drin und das wollen wir. Was du mit der Methode natürlich machst, du gibst auch dem Designer, der Designerin einfach Leitplanken an die Hand, für die sie sehr dankbar sind, weil sie sagen, okay, das ist quasi, das sind die Markenwerte und sind auch die digitalen Codes, das ist ein Blumenstrauß von digitalen Codes, mit denen ich Dynamik kodieren kann. Und das ist, also die Designer, mit denen ich gesprochen habe, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind sehr, sehr dankbar für diese Methode, weil es einfach auch einen guten Korridor vorgibt, der nicht zu eng und nicht zu weit ist. Und natürlich in der Kommunikation über Design das Ganze extrem einfach.
Ja. Und zielführend. Okay, und jetzt kommt noch mal ein Thema, das, glaube ich, wahrscheinlich schon ein bisschen nervt, aber ich finde es einfach aktuell wichtig. Und zwar das ganze Thema künstliche Intelligenz. Weil das, was wir gerade beschrieben haben, ist ja im Grunde, wenn man es ganz, ganz doll runterbricht, eine Art Vorhersage. So, ich habe gewisse Werte und denen zugeordnet stehen gewisse Formen, Bewegungen, Geräusche, Klänge, whatever. Und diese Zuordnungsgeschichten, das ist ja, oder die Schwierigkeit für Menschen liegt ja, diese Sachen zu finden und die entsprechenden Assoziationen herzustellen. Also ich habe Dynamik, jetzt habe ich hier meinen Blumenstrauß, was davon wähle ich? Und man könnte jetzt ja argumentieren, genau dafür sind AI-Tools eigentlich perfekt, weil sie genau das gut können. Spielt das für euch schon eine Rolle? Also benutzt ihr das aktuell oder seid ihr da noch in der Testphase?
Auch da sind wir in der Testphase. Wir haben es noch nicht konkret in der Anwendung, was aber natürlich mega spannend ist. Ja, also das muss man sich anschauen, weil wir haben natürlich als weiße westliche Menschen einen Bias in unserer Wahrnehmung. Wir versuchen das dann rauszubekommen über unterschiedliche Methoden. Aber was natürlich spannend wird, ist, dass du zum einen wie viel schneller das alles passieren wird, wie viel weniger Fehler passieren werden. Auch die KI wird einen Bias haben, ja, da müssen dann die Entwickler der KI dran arbeiten. Aber ich glaube, im Design ist es so wie in vielen anderen Jobs auch. AI wird nicht den Designern ihre Jobs wegnehmen. Die Designer, die AI beherrschen, werden den anderen Designern die Jobs wegnehmen. Ich glaube, es werden auch hier wieder mehr Jobs entstehen, als vielleicht alleine nur Designer, die sich mit AI-Unterstützung darum kümmern, dass wir wirklich alle mentalen Konzepte abdecken, die in unterschiedlichen Kulturkreisen zu einem Wert wie Dynamik passen. Ich glaube, die Qualität wird sich einfach nochmal enorm erhöhen. Wir können viel schneller Varianten verproben. AI wird uns sicherlich helfen, unserer Verifizierung, unserer Methode nochmal näher zu kommen. Also wir sehen da ganz, ganz viele Chancen, gerade im UX-UI-Design, dass sich da die Qualität nochmal erhöht und am Ende immer mit dem Ziel, dass sich für die Nutzerinnen und Nutzer ein Erlebnis einfach gut und richtig anfühlt und dass die nachher sagen, dass ich habe dieser Interaktion gerne meine Zeit geschenkt und somit auch dem Unternehmen dahinter.
Ja. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass da wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zukunft ist jetzt ein bisschen großes Wort, aber ein Teil der Zukunft liegt, dass natürlich viele Leute mit Fachexpertise oder auch Unternehmen mit Fachwissen, wenn die das schaffen, dieses Wissen zu formalisieren und dann über diverse Tools, ob das jetzt AI ist oder nicht, ich glaube, es ist sehr prädestiniert dafür, aber es gibt ja auch einfach wahnsinnig viele andere Tools. Ich will auch immer gar nicht nur dieses oh, KI, aber das darüber wieder zugänglich zu machen. Also in eurem Fall, ne, diese mentalen Konzepte, die, ne, wenn die nicht in den Köpfen sind, sondern wenn die irgendwo stehen, ist ja schon mal mega. Und wenn es dann noch tatsächlich irgendwie ein Tool gibt, was das einfach super einfach zugänglich macht. Ich meine, wie einfach ist auch ein Onboarding auf einmal? So, du hast DesignerInnen und dann sagst du hier, da eigentlich benutzt das und dann, klar, du hast natürlich immer noch irgendwie, du kennst dich aus, du hast Geschmack, vielleicht auch, es geht ja auch dann doch immer noch ein bisschen um Ästhetik, würde ich sagen. Also es sollen ja schon auch visuell ansprechend sein. Ja. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Aufbau von entsprechenden Wissensdatenbanken, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil wird in Zukunft. Weil wenn du das hast für dich, weil diese Modelle sind so generell, aber wenn du die auf deine Daten trainieren kannst in solchen Fällen, dann hat man da, glaube ich, echt einen großen Vorteil zukünftig. Also, ja.
Sehe ich genauso. Und es wird alles nochmal wesentlich schneller passieren. Ja.
Ja.
Also mit AI brauchst du halt einen Entwickler statt 15 und wahrscheinlich auch nur noch ein Designer und sowas wie Qualitätssicherung in der Entwicklung oder auch im Design wird man irgendwie automatisieren können. Dafür werden wieder andere Jobs entstehen in dem Bereich, aber es geht sehr, sehr schnell alles gerade und das ist schon, das ist krass. Muss man schon gucken, dass man mitkommt. Ja. Unternehmen, die vor kurzem noch sehr, sehr viel wert waren, ich weiß gerade auf dem OMR und vom Pip Glöckler, ich weiß, ich kann die zwei nie auseinanderhalten, von Pip auf jeden Fall den Talk gehört und Blinkist wurde ja gerade nach Australien verkauft und er hat gesagt, er kann nicht verstehen, dass überhaupt noch dass jemand noch Geld bezahlt für ein Unternehmen, das Bücher über Audio zusammenfasst. Bis ChatGPT kann das eh schon sehr gut, das dann noch auf eine Audiospur auszuspielen. Und Blinkist war halt vor ein, zwei Jahren einfach noch, ich weiß, ein Unicorn mal so zwischendurch, glaube ich nicht, aber ein Vorzeigeunternehmen. Und innerhalb von kürzester Zeit hat es die einfach zerlegt. Und das kann, ich glaube, das Schicksal kann noch sehr, sehr vielen passieren. Und vielleicht auch uns als Design- und Entwicklungsagentur. Also eine einfache App, mit der du rudimentäre Sachen machen kannst, ja, die nicht jetzt komplexe Interaktionen hat. Wirst du in Kürze, wirst du einfach auf den Knopf drücken und dir poppt ein ganz normaler Registrierungsstream mit dir zusammengebaut. Ja, da brauchst du keinen mehr, der Pixel zusammenschiebt in irgendeiner Art und Weise. Und wahrscheinlich wird es auch noch automatisch, geht der Code noch raus und in den App Store geschippt. Also das wird sehr spannend.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, auch irgendwie auf eine positive Art und Weise spannend. Aber dann lass uns doch tatsächlich mal hinter das Thema der heutigen Folge einen Haken machen. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck bekommen von dem, mit dem du dich beschäftigst, über diese Methode, wie sie funktioniert und einfach diese Art, darüber nachzudenken, wie man Werte vermitteln kann. Ich finde es sehr spannend und ich finde, da kann man, glaube ich, auch viel für sich und auch für andere Bereiche daraus ableiten. Und erstmal vielen Dank dafür. Bevor du aber entlassen bist, würde ich dich gerne noch einmal in unsere Podcast-Kategorien einladen. Das geht auch relativ schnell, aber wir haben ja einfach so unterschiedliche Gäste und es ist immer ganz spannend rauszufinden, wie die so über gewisse Dinge nachdenken. Die erste Frage ist sozusagen, ich habe gerade ehrlich gesagt den Namen nicht mehr parat für diese Kategorie, aber das ist egal, die HörerInnen wissen es schon. Und zwar geht es darum, wenn du die Möglichkeit hättest, dir irgendeine Erfindung herbeizuschnipsen, welche wäre das? Und da geht es tatsächlich auch keine Limitierung, ne? Also es muss jetzt noch nicht irgendwie möglich sein, es ist auch jetzt nicht irgendwie, das wäre so teuer, sondern völlig egal. Irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne von jetzt auf gleich in die Welt bringen. Was wäre das?
Das wäre, glaube ich, auf welchem Wege auch immer, etwas, kann ein Device sein, kann ein Produkt sein, was Menschen hilft, das besser ins eigene Unterbewusstsein zu schauen, zu verstehen, was einen selbst antreibt, warum es Entwicklungen geben muss, dass ein Mensch wird wie ein Putin oder andere Despoten, weil ich glaube, da stecken oft Traumata und Verletzungen dahinter. Und da als Menschheit noch besser zu werden, zu verstehen, was uns antreibt, ja, und warum wir auf einmal versuchen, warum wir in den Krieg ziehen müssen, warum wir um Ressourcen kämpfen müssen, wenn eigentlich alles da ist, warum wir uns besser fühlen wollen als andere, warum wir andere erniedrigen müssen, warum wir überhaupt vergleichen müssen mit anderen Völkern, Farben, was auch immer. Also das ist ja, das zu verstehen und was dahinter steckt, okay, und dass das eigentlich das nicht zur Erhaltung unserer Spezies beiträgt, sondern eigentlich nur Kooperation. Wenn das alle verstehen würden, wenn es dafür eine Erfindung gäbe, dann wäre ich der Erste, der da mitmacht.
Okay, also so, man könnte es nennen so Therapie auf Knopfdruck. Also so, jetzt verstehe ich, wieso ich so ticke, wie ich ticke.
Ja, ganz genau.
Okay, weil das ist ja das, was man sich sonst irgendwie über Jahre harter Selbstarbeit irgendwie vielleicht mal erarbeiten kann und wo man dadurch irgendwie, finde ich cool.
Und witzigerweise es müsste natürlich auch auf Menschen, die sagen, brauche ich nicht, die es am meisten brauchen, sind ja oft die sagen, brauche ich nicht, weil sie halt über andere Arten und Weisen kompensieren. Bei den Menschen das Verständnis dafür zu schaffen, dass es jedem einzelnen Menschen hilft, in sich hineinzuschauen und zu verstehen, was einen antreibt und was da eigentlich dahinter steckt.
Ja. Mir kam gerade so eine random Idee für so einen Trash-Sci-Fi-Film, wo die Therapy Gun praktisch, wo du mit so einem Strahl auf Leute schießt und dann passiert genau das, und wenn du da halt in den Krieg ziehst oder so, und dann heißt es nicht mehr, bringt irgendwie den gegnerischen Diktator um, sondern schießt ihn halt mit dieser Therapie-Pistole ab, weil dann wird er sich einiger Sachen bewusst. Ja, finde ich schön. Witzigerweise hatte ich ganz lange die Idee von einer Empathiemaschine. Also, dass du praktisch zwei Leute daran anschließen kannst und du fühlst dich für einen vorher definierten Zeitraum genauso wie die andere Person und kannst alles nachempfinden, was die empfindet. Bin ich aber wieder davon abgerückt, weil ich so dachte, ja, aber wenn ich dir jetzt erklären möchte, wie ich mich fühle, dann muss ich dafür Worte benutzen. Und das ist ja oft schwer, das zu vermitteln. Ja. Aber ich glaube, was bei so einer Maschine, wie ich sie im Kopf hatte, verloren ginge, wäre die Erkenntnis, die sozusagen in deiner Maschine drinsteckt, durch das Versuchen, es zu vermitteln. Weil das hilft ja oft auch, Dinge über sich selbst zu verstehen oder auch in anderen Kontexten, wenn du irgendwie ein Problem hast, logischer Natur oder so, und dann redest du drüber und dann fällt dir auf einmal die Lösung ein. Ich glaube, so ein bisschen so ist es teilweise bei Gefühlen auch, dass man, wenn man versucht, sie zu schildern, mehr versteht. Aber ich finde das eine schöne Erfindung. Cool. Haken wir ab. Dann, zweite Kategorie, die ist auch noch ein bisschen einfacher. Ist einfach eine Empfehlung der Woche. Das mache ich jetzt seit über 140 Folgen mittlerweile, dass ich einfach immer Empfehlungen einsammle von meinen Gästen, weil ich glaube, dass alle irgendwie spannende Sachen im Kopf haben, wo sie sagen, hey, guckt euch das an, hört euch das an, lest das, was auch immer. Also es darf auch wirklich was sein, was dich privat in irgendeiner Form begeistert hat, was du einfach unseren HörerInnen empfehlen möchtest.
Also es ist jetzt nichts super Neues, aber ich habe seit ein paar Tagen das Whoop-Armband geholt.
Das Whoop-Armband? Okay, das kenne ich nicht.
Perfekt. Das ist im Prinzip ähnlich wie jetzt Aura Ring oder Apple Watch. Trägst du es den ganzen Tag, es hat kein eigenes Interface, es ist einfach nur so ein Armband und trackt aber sehr zuverlässig Bewegung, Erholung und Schlaf. Und was für mich sehr wichtig ist, dass es mir sagt, wann ich mich ausruhen soll, wann ich mir eine Pause gönnen soll. Ja, da bin ich nicht so gut drin. Ich denke immer, ich muss immer durchpushen. Und das hilft mir gerade sehr gut zu sagen, okay, heute mache ich entweder keinen Sport oder ein bisschen entspannter, oder ich muss mal ein bisschen Spaziergang machen, um meinen Puls zu senken oder meine Herzfrequenzvariabilität. Ich schaue es mir gerade an. Ich habe lange auf so einen Aura-Ring getragen, aber ich bin zu nervös. Ich knibbel mir dann den Finger ab, wenn ich jetzt nur so einen Ring trage. Und das ist eigentlich super angenehm und es bildet für mich alles ab, was ich an Informationen brauche. Und ich habe das Gefühl, dass es mir sehr, sehr gut hilft, um mein Energielevel tatsächlich zu managen.
Ja, cool. Das ist eine schöne Empfehlung. Packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Meine Empfehlung der Woche, ich gebe auch immer eine ab, ist tatsächlich ein Computerspiel, weil ich das gerade entdeckt habe und es macht mir extrem viel Spaß. Es hat in Deutschland einen Riesenhype. Mechabellum heißt das. Das ist ein bisschen wie Schach auf Steroiden, könnte man sagen. Also du hast ein Spielfeld, du hast Truppen, Einheiten, die du auf diesem Spielfeld platzieren kannst. Das machst du im Dunkeln und jeder bereitet vor und dann startet sozusagen der Kampf und die gegnerischen Einheiten treffen aufeinander und du kannst nichts mehr machen. Und dann gibt's die nächste Runde. Du kannst neue Einheiten positionieren und auf das reagieren, was du in der vorherigen Runde gesehen hast. Und das ist irgendwie mega cool, weil es ist total taktisch, aber es ist irgendwie auch entspannt und es macht mir, ich schreibe gerade eine Masterarbeit und ich muss mich sehr zusammenreißen, das auch wirklich zu tun und nicht ja. Die ganze Zeit Mechabellum zu spielen. Kann ich also sehr empfehlen. Kostet auch nur 12 Euro, was ich für so ein Spiel echt günstig finde. Und hat, wie gesagt, voll den Hype gerade in Deutschland.
Okay.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute tatsächlich auch durch. Wir haben jetzt auch fast eine Stunde gequatscht. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass du auch irgendwie Spaß hattest.
Absolut. Ich danke dir nochmal für die Einladung und hat mir viel Spaß gemacht, auch im Ping-Pong mit dir auszutauschen. Ich habe gesehen, das ist etwas, was worüber du oft schon nachgedacht hast. Und danke für eine Stunde sehr schönen Austausch.
Ja, ich danke dir ebenfalls. Und euch danke ich natürlich auch, ne? Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen natürlich, dass wir euch vielleicht ein bisschen für das Thema begeistern konnten, dass ihr Lust habt, euch damit noch ein bisschen weitergehend zu beschäftigen. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann wisst ihr ja, ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben an techundtrara@netzpiloten.de. Oder unten in den Shownotes findet ihr noch diverse andere Kontaktmöglichkeiten zu Twitter und so weiter und so fort. Das muss ich jetzt nicht alles nochmal runterbeten. Generell gilt aber, wenn ihr diesen Podcast gut findet und sagt, ich würde den gerne irgendwie unterstützen, dann könnt ihr das einfach dadurch tun, indem ihr ihm folgt und eine Bewertung da lasst auf iTunes, auf Spotify, auf den Podcatchern eurer Wahl. Damit helft ihr uns am allermeisten. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Felix. Bis bald.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.